SBS in deutscher Sprache.
Ich bin der Dr. Jonas Wolf und bin ein Wissenschaftler hier an der Macquarie University im Department of Biological Sciences. Ich komme ursprünglich aus dem Norden oder aus dem Nordosten, also aus Mecklenburg-Vorpommern, habe aber mein gesamtes Studium in Kiel verbracht, also in Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg. Ja, also ist immer an der Küste. Deswegen fühle ich mich in Sydney auch sehr wohl.
Sie interessieren sich besonders für Spinnen. Da werden ja wahrscheinlich viele unserer Hörer sagen, wie ekelig, wie kommt der Mann dazu?
Ja, das war so ein bisschen durch Zufall, möchte ich mal sagen. Eigentlich habe ich mich schon immer für sämtliche Tiere oder was da so kriecht und krabbelt interessiert, schon als Kind eigentlich. Wollte ich immer gerne Naturforscher sein und habe irgendwelche Insekten gesammelt und Kaulquappen aufgezogen. So. Und während des Studiums letztendlich, so Spinnen standen nie so richtig auf meiner Liste oder in meinem Fokus, aber im Rahmen eines Praktikums bin ich daran geraten und habe mich dann eingearbeitet in die Materie und letztendlich dann meine Abschlussarbeiten auch mit Spinnen durchgeführt und festgestellt, dass es ein super Modellsystem für verschiedene Fragestellungen ist, insbesondere im Bereich der Biomechanik, wo ich mich bewege, und auch in der Ökologie und Evolutionsbiologie.
Ja, für Leute, die sich für Spinnen interessieren, ist ja Australien ein interessantes Land. Hier gibt es ja nur wirklich jede Menge Spinnen, viele davon auch giftig.
Das stimmt, wobei man dazu sagen muss, dass der Großteil der Spinnenarten hier kein Problem darstellen für den Menschen und tödliche Spinnenbisse extrem selten sind. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, von einer Schlange gebissen zu werden, höher. Und selbst da ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Haustier getötet zu werden, noch höher. Generell wird auch in deutschen Medien immer ganz gerne die Gefahr der australischen Tierwelt reichlich überschätzt und gerne dramatisiert.
Ja, wenn man so einem Redback Spider gegenübersteht, dann verlieren die meisten nur die Nerven.
Nun ja, die sind nicht besonders groß, muss ich sagen. Aber klar, also diese Tiere würde ich natürlich nicht anfassen. Da habe ich auch Respekt. Wobei auch hier Todesfälle extrem selten sind und in der Regel aber ein Biss natürlich sehr schmerzhaft sein kann. Und das muss man dann auch nicht haben.
Sie sagten, Sie interessieren sich für die Mechanik. Wahrscheinlich sprechen Sie da von dem Bau dieser faszinierenden Spinnenweben.
Ganz genau, ja. Also das ist mein aktueller Themenschwerpunkt. Ich schaue mir eben an, wie sich das Material oder die Materialeigenschaften von diesen Spinnennetzen im Lauf der Evolution verbessert haben und damit den Tieren ermöglicht haben, verschiedene Lebensräume zu erobern und Nahrungsquellen zu erschließen. Und letztendlich ist das aber auch für Anwendungsbezüge von großem Interesse, weil eben das ein ganz besonderes biologisches Material ist, was Eigenschaften besitzt, die wir mit keinem synthetischen Material produzieren oder darstellen können. Und bei diesem Projekt interessiert mich ganz besonders, wie die Tiere es schaffen, ihre Netze robust zu verankern und dass sie sich eben ablösen. Denn viele natürliche Oberflächen sind von Natur aus antiadhäsiv. Also das heißt, sämtliche Stoffe, die dort drauffallen, auf so ein Blatt zum Beispiel, die würden einfach abfallen oder abperlen. Und die Tiere schaffen es aber trotzdem, ihre Netze dort fest zu verankern.
Diese Erfahrung macht ja jeder, der mal in ein Spinnennetz reingelaufen ist. Die Fäden sind klebrig und zerreißen auch gar nicht so einfach.
Das ist richtig. Also das betrifft vor allem diese großen Netze, die sogenannten Radnetze, die eben wie so ein Rad aussehen. Das sind sozusagen die Spinnen, Spinnengruppen, die es geschafft haben, äußerst robuste Netze zu entwickeln, damit auch besonders erfolgreich zu sein. Und diese Radnetzspinnen gibt es auch überall auf der Welt. Und hier in Australien finden wir einige der größten Exemplare. Und das macht es natürlich auch sehr interessant oder als Ort, dieses Projekt durchzuführen, sehr besonders geeignet, da große Tiere immer leichter zu manipulieren sind und Fadenproben zu nehmen, ist auch wesentlich einfacher bei solchen.
Ich finde es immer faszinierend so anzuschauen, dass also bei uns im Garten bauen die Spinnen dann ein Netz zwischen der Garage und dem Baum. Und der Baum ist bestimmt 3 Meter entfernt. Ich meine, wie machen die das?
Ja, das machen sie eigentlich so ein bisschen durch ein Zufallsprinzip. Also sie geben einen Faden in die Luft ab und der wird dann von einer Luftströmung von leichtem Wind davongetragen und verfängt sich dann an irgendeinem anderen Objekt, zum Beispiel ein Zweig oder ein Baumstamm. Und das Tier zieht den Faden dann fest und wenn eben kein Ziel erreicht wurde, dann kommt der Faden eben komplett zurück, dann versucht es eben nochmal. Aber wenn der Faden sich strafft, dann weiß die Spinne, okay, der ist jetzt irgendwo fest und sie hat jetzt eine Art Brücke, wo sie dann rüberklettern kann, um so eine Lücke dann zu überbrücken und von dort, von diesem ersten Faden ausgehend, dann ihr Netz zu bauen.
Wie baut denn die Spinne überhaupt diesen Faden?
Ja, also letztendlich hat sie ein Set von diversen Spinndrüsen. Da drin befindet sich eben das Material. Das ist da noch in einer flüssigen Form. Und sobald es austritt aus der Spinne, wird es zu einem festen Faden. Und sie startet in der Regel so, dass sie eben den Faden anklebt an der Oberfläche und dann rauszieht aus ihren Spinndrüsen und dabei den Faden immer weiter verlängert. Und dann kann sie verschiedene Dinge damit tun, zum Beispiel ein Netz bauen. Die Eier werden generell eingewickelt in Seide oder auch wenn sich das Tier bewegt und sich abseilt irgendwo, dann benutzt sie eben auch diese Seide aktiv zur Fortbewegung. Und sie kann sogar fliegen damit, also sie kann einen Faden in die Luft abgeben und so ganz ähnlich wie bei Start eines Netzes, bei diesem Brückenbaufadenverhalten, nur dass sie eben hier loslässt aktiv und dann sich von einem Wind dann in die Luft wehen lässt, also den Faden wie ein Segel verwendet.
Faszinierend. Ich bin ja ganz sicher, dass viele Brückenbauingenieure oder auch Raumfahrtingenieure liebend gerne solch ein Material hätten.
Das ist richtig und es gibt seit etwa 15 Jahren Bemühungen, dieses Material über Biotechnologie zu reproduzieren. Das Problem ist, man kann das eben nicht in größeren Mengen von den Tieren selbst bekommen. Dazu sind die Mengen einfach viel zu gering. Also Spinnen als Farmtier zu halten, ist nicht lohnenswert. Deswegen versucht man über genveränderte Bakterien diese Protein, also diese Eiweiße, aus denen die Spinnenseide besteht, herzustellen und daraus dann Fäden zu machen. Nun hat sich herausgestellt, dass es zwar möglich oder relativ einfach ist, solche Seidenweiße zu produzieren, aber die in eine Fadenform zu bringen, ist immer noch das große Problem oder das Geheimnis dahinter. Also da steckt eben noch einiges in der Spinne, was noch enthüllt werden muss.
Wenn man das eines Tages mal perfektioniert hat, können dann Brücken gebaut werden, die eine viel größere Spannweite haben oder sowas?
Was besonders interessant dabei wäre, ist natürlich, das für Textilien zum Beispiel zu benutzen. Aber vor allem auch in der Biomedizin ist man da schon ziemlich interessiert daran. Zum Beispiel für Implantate, um Sehnen nachzubauen. Oder das ist bei der Spinnenseide eben auch der große Vorteil, dass der Körper das nicht erkennt. Das heißt, es gibt keine Abstoßungs- oder Immunreaktion. Das ist quasi unsichtbar für den Körper, dieses Spinnenseidenmaterial. Und selbst in der traditionellen Medizin, da gibt es so Anekdoten, da Spinnennetze auch auf Wunden gewickelt werden und dann das zu einer besonders schnellen Wundschließung und Regeneration des Gewebe kommen kann. Was mein Projekt entschlüsseln will oder wird, ist vor allem, wie diese Seide befestigt wird. Und da ist das Spannende, dass die Spinne so eine Art Klebstoff verwendet und die Art und Weise, wie sie den Klebstoff aufträgt, beeinflusst, wie haltbar dieser Anhaftpunkt ist. Und das ist letztendlich, kann man sich das vorstellen, wie einen ganz kleinen Drucker. Das ist tatsächlich etwas, was man auch relativ leicht nachbauen könnte. Das heißt, es geht hier nicht so unbedingt um die biochemische Zusammensetzung dieses Stoffes, sondern wie die Tiere durch das Verhalten beeinflussen kann, wie stabil das Netz ist.
Ich kann Ihnen für Ihre Karriere nur das Allerbeste wünschen. Und ich finde das ein sehr, sehr interessantes Gebiet, was Sie da beackern.
Ja, vielen Dank.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.